So, guten Morgen. Ich freue mich total, dass ich wieder hier sein darf und was erzählen. Wie immer ist das ein Thema, das mich schon sehr lange sehr umtreibt, umgetrieben hat, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe. Und das hat jetzt ziemlich in mir gearbeitet und wollte es einfach mit euch teilen. Und ich meine, vielleicht ist an mancher Stelle ein bisschen unbequem, aber lasst euch einfach mal drauf ein. Okay, ich sag's euch einfach. Genau. Spannung steigt. Genau, das ist das Thema nämlich. Es geht um Spannungen. Spannungen machen was mit uns. Spannungen, die fordern uns echt heraus. Und Spannungen, die können uns verunsichern. Die können unser Selbstbild ins Wanken bringen. Spannungen, die können uns aber auch antreiben, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Und ja, wie gesagt, das Thema treibt mich schon lange um und ich habe schon länger da ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Und dann war es so, dann war ich letzte Woche, war ich bei einer Ausstellung. Das war eine Ausstellung zeitgenössischer Künstler. Und das Thema war ausgerechnet, das hieß Mind the Gap. Und das Thema war das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Haltungen, Kunststilen, Emotionen, Kulturen. Da ging es ganz viel um Intimität, Beziehungen, Einsamkeit. Also es war so quasi mein Thema. Und das fand ich total spannend. Und ich bin da reingelaufen und ja, da sind mir teilweise ganz heftige Emotionen, ganz starke Bilder, Kontraste wirklich entgegengeschlagen. Also sehr, sehr deutlich. Da gab es andere Bilder, die waren, da ist diese Spannung erst so beim genaueren Hinsehen irgendwie sichtbar worden und ist auch teilweise ganz schön unter die Haut gegangen. Und da muss man erstmal damit umgehen. Die Kunst, die macht Dinge sichtbar, die wir vielleicht manchmal gar nicht wahrnehmen oder wo wir auch gar nicht hinschauen wollen. Und diese Installationen und Bilder, die waren nicht jetzt schön. Sie haben eher so ein bisschen aufgewühlt, unruhig gemacht. Und man hat wirklich gespürt, wie diese Künstler, was sie umgetrieben hat. Und manchmal war es gar nicht so richtig ersichtlich, um welches Thema es genau ging, aber man hat diese Emotion gespürt. Und die Kunst, die provoziert ja und spitzt auch manches zu. Aber das andere ist, ich als Betrachter, ich bin ja ganz frei zu reagieren. Und ich kann das, es bleibt mir überlassen, mich darauf einzulassen. Und so war es bei mir auch. Ich habe bei manchen Bildern habe ich, bin ich kurz, na, eher kurz stehen geblieben, bin weiter und auf manche konnte ich mich da ein bisschen mehr einlassen. Und das, also ein Bild war zum Beispiel von außen richtig schön, das war eher ein bisschen so dunkel und das war so festlich. Also da gab es dann so Lichterketten und ganz viele Menschen, die so sehr festlich gekleidet waren, zusammenstanden und es war eher schön. Und irgendwann bin ich näher hin und dann war das so. Irgendwas war komisch. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Und dann erst dann ist mir das aufgefallen. Es war die Körperhaltung von den Menschen. Also man hat die Gesichter nicht gesehen, aber es war eine ganz konträre Körperhaltung. Die standen zwar zusammen, aber dann war der eine stand mit dem Handy da, dann so oder einfach so. Also alle haben gehen. Also es hat überhaupt nicht gepasst zu dieser festlichen Stimmung. Und also das hat mich schon ganz schön. Fand ich sehr beeindruckend, dieses Bild. Ohne dass da irgendwie eine Beschreibung dabei war, hat man das gespürt. Genau, deshalb habe ich gedacht, ich bringe heute euch auch eine kleine Installation mit und möchte auch hier eine Spannung sichtbar machen, die ich persönlich einfach empfinde und die mich umtreibt. Und ich glaube, geht bestimmt vielen von euch auch so oder ging so. Es gibt ja ziemlich viele so Spannungsfelder, aber jetzt, was uns jetzt auch als Gemeinde, als Christen betrifft, ist oft diese Frage, wieso wir lesen alle die Bibel und wieso kann es sein, dass wir an manchen Stellen zu einer so unterschiedlichen Erkenntnis kommen? Wir haben Gemeinschaft, wir meinen es alle ernst und manchmal treffen wirklich sehr konträre Meinungen, Erkenntnisse aufeinander. Und wir suchen ja alle nach der Wahrheit. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir die, ja, das, warum ist Gott da nicht klarer, frage ich mich, wenn es ihm wichtig ist. Warum lässt er so viel offen? Warum ist da so viel Spielraum, unterschiedliche Interpretationen und damit auch Nährboden für Konflikte, für Spannungen? Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und in dieser Spannung kann ja auch sehr viel kaputt gehen. Wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt. Freundschaften können daran zerbrechen. Gemeinden spalten sich, Einheit geht verloren. Ihr erinnert euch, ist noch nicht so lange her, war die Corona-Pandemie. Am Anfang haben wir war so das Gefühl von einer Einheit und dann ist plötzlich was passiert. Dann plötzlich sind Leute in unterschiedliche Richtungen gelaufen, es ist emotional geworden, es sind viele Dinge einfach kaputt gegangen, Freundschaften sind zerbrochen. Ja, mal als Beispiel die Frage, viele Christen haben einfach diesen Eindruck gehabt, wir als Christen, wir sollten uns gegen diese Impfung positionieren. Andere haben gebetet und hatten für sich diesen Eindruck, nein, das ist für mich sinnvoll und richtig. Und alle haben Gott gefragt und ich frage mich, wie kann das sein? Ich muss jetzt nicht viele mehr Beispiele nennen, es gibt viele, viele aufgeheizte Themen, es gibt auch nicht so aufgeheizte Themen, es gibt... Wie ist diese Bibelstelle gemeint? Ist es wörtlich zu verstehen oder muss man es übertragen? Wie leben wir manche Formen im Gottesdienst? Wir haben das selber ja auch als Gemeinde schmerzlich erlebt, wie Spannungen auch zu einer Krise geführt haben und es ist viel Verletzung auch übrig geblieben. Und wie schon gesagt, ich merke bei mir, dass ich mich schon manchmal auch sehr aufreibe. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und emotional auch und ich kann mich schon auch aufregen, ziemlich. Und manchmal werde ich echt auch wütend und verständnislos, wenn ich manchmal denke, wie kann man so denken? Also das sehe ich so nicht. Und ja, das hat mich wirklich umtrieben. Wie gehe ich da richtig damit um? Wie gehen wir damit um? Und interessant war dann, ich habe jetzt wahrscheinlich schon viel zu nicht weiter genau, getippt. Habe ich kurz den Faden verloren? Genau, dass es eben auch in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder diese, von Anfang bis Ende gab es immer Diskussionen über bestimmte Themen, wie man das macht. Also das ist eigentlich nichts Neues. Und dann habe ich eben angefangen, mal auch in der Bibel nachzulesen und zu gucken, was steht da drin, wie sind die damit umgegangen, mit diesen ganzen Spannungen. Und ich glaube, eins wird so deutlich, wir wünschen uns alle, dass sich Spannung auflöst. Also wir sind alle Menschen, wir können das einfach nicht gut aushalten, wenn das hier so eine Spannung ist, das ist schwierig. Und dann bin ich auf einen Bibeltext gestoßen, der mich sehr berührt hat und das ist vielleicht nicht auf Anhieb so klar, der Zusammenhang, aber ich würde einen euch vorlesen und immer wieder dann darauf zurückkommen. Und zwar schreibt es Paulus an die Philipper. Und da schreibt er, weiter meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesus rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadlich gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Okay, das war jetzt ein bisschen ein längerer Text. Genau, ganz neutral betrachtet ist eine Spannung ja nichts anderes als eine Kraft, eine Energie. Ohne Kraft kann etwas bewirken. Ohne Spannung sind wir kraftlos. Wenn unser Körper, unsere Muskeln keine Spannung haben, fühlen wir uns schlapp, energielos. So wie wenn man das Gummiband sieht, also so. Eine Saite, die nicht gespannt ist, kann nicht klingen. Wenn keine Spannung anliegt, kann kein Strom fließen. Aber wie übertragen wir das jetzt auf unser Thema? Ich muss mal kurz gucken. Ja, nee, das nächste. In dem Text geht es auch um Spannungen. Paulus beschreibt hier diese Spannung zwischen seinem früheren Leben und dem Leben, nachdem er Jesus begegnet ist. Er war so davor und danach war er sehr leidenschaftlich in seinem Glauben. Aber es gibt diese Spannung. Und diese Spannung, die treibt ihn an, weiterzumachen, weiterzugehen und das Neue zu leben und zu predigen. Und er redet auch von dieser Spannung, ans Ziel zu wollen, aber noch nicht da zu sein. Und das ist auch eine innere Spannung, die wir kennen. Und die motiviert ihn, da dran zu bleiben, auf Jesus zuzugehen. Aber ich möchte jetzt erstmal nochmal auf diese Spannungen zurückkommen, die entsteht, wenn wir zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tendiere ganz schnell dazu, diese Spannungen irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwie damit umzugehen, weil das ist echt anstrengend. Und das ist euch sicherlich auch nicht fremd. Aber diese Lösungen, die wir da suchen, die ich auch suche oft, die sind nicht immer, die können auch problematisch sein. Ich habe jetzt einfach mal mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte man damit umgehen? Das ist sicherlich eine Art, die wir vielleicht schon alle erlebt haben und die ziemlich schmerzhaft sein kann. Wir haben eine Spannung und das ist ganz lang, ganz anstrengend, bis einer sagt, ich steige aus aus dieser Beziehung und das tut richtig weh. Das tut weh, wenn wir plötzlich zurückgelassen werden. Und der andere steht da, steigt aus und ist irgendwie allein. Und beiden geht es nicht gut. Die Spannung ist weg. Aber irgendwie auch nicht so das Wahre. Wir können auch andere Sachen machen. Wir können einfach sagen, naja, wir machen es so, wir reden einfach nicht drüber über diese Themen. Da gibt es schon die Themen, da tickt mal ein bisschen anders, aber naja, es gibt ja noch andere Themen. Wir können ja einfach über andere Sachen reden. Und ja, dann haben wir Gemeinschaft, die Spannung ist weg und alles ist gut. Und dann leben wir so nebeneinander her und ich glaube, wir merken gar nicht, wie dann plötzlich sowas passiert. Auf einmal Wir denken, wir sind ja zusammen, wir streiten ja nicht und wir entfernen uns voneinander. Weil immer dieses Ding ist, naja, wir haben Gemeinschaft in dem Bereich und das andere, das lassen wir so. Und dann geht diese Nähe irgendwann immer mehr verloren. Oder, ich habe es jetzt Zersplitterung genannt, eine Möglichkeit ist auch, dass wir sagen, naja, wir halten uns jetzt einfach so, wir teilen uns einfach so ein bisschen auf. Also wir nehmen jetzt so diese holzfarbenen Stühle, die ticken eher ähnlich. Und die, wo anders ticken, die so ein bisschen zu krass unterwegs sind, so ein bisschen zu schrill, die halten sich so aneinander. Auch das ist eine Art, so könnte man der Spannung aus dem Weg gehen. Und das ist auch das, was wir auch so erleben, diesen Algorithmen immer mehr, diese Polarisierung, dann hält man sich halt an die ähnlich ticken. Aber die Frage ist das gut? Was passiert da mit uns? Und ich glaube, nur wenn wir gemeinsam bleiben, das macht uns auch weich und offen für das, wie Gott uns formen möchte. Und wenn wir diese unterschiedlichen Haltungen aushalten, uns mischen, dann kann auch eine Nähe und eine Verbundenheit entstehen, trotz der Unterschiede. Das Nächste, was mir so eingefallen ist, Leugnung. Geht eigentlich ähnlich wie Vermeidung. Wir könnten einfach sagen, naja, es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Du hast deine Wahrheit, ist doch alles in Ordnung irgendwie. Was man ja oft auch heutzutage so hört. Wir betrachten das Thema einfach als nicht wichtig. Wir streichen es einfach, müssen wir ja gar nicht. Aber was passiert dann? Wir verlieren irgendwie an Kontur. Und ich glaube, wir berauben Gott auch um seine Autorität. Weil wenn wir sagen, naja, wir nehmen es einfach nicht mehr ernst, was so in der Bibel, das Thema, was in der Bibel steht, damit wir uns nicht streiten, dann werden wir irgendwie ja lasch. Die Energie verpufft ja auch irgendwie. Und ich fand das, in einer alten Gemeinde, wo ich war, ich weiß nicht mehr, um welches Thema es ging, aber sie haben auch ziemlich heftig diskutiert und gestritten um ein Thema, wo es halt auch so zwei Positionen gab. Und dann kam einer, irgendein Prediger, und hat mal gesagt, Leute, das Thema ist zu wichtig, als dass wir nicht die Bibel genau danach befragen. Aber es ist zu unwichtig, als dass wir uns darüber trennen. Und das hat mich echt total berührt. Und das ist mir so hängen geblieben. Ich weiß wirklich nicht mehr, um welches Thema das ging. Aber das fand ich irgendwie, das hat es so gut zusammengefasst. So dieses, ja, wir müssen trotzdem Dinge auch ernst nehmen, aber dürfen da nicht die Einheit aufs Spiel setzen. Die Frage ist nur, wie das geht. Das andere wäre, ich habe es Kämpfen genannt. Vielleicht kann man auch sagen, ich versuche einfach, den anderen auf meine Seite zu bringen. Der muss doch verstehen, dass das andere das Richtige ist. Und wenn ich den nur überzeugen kann, also stellt es euch einfach vor, dann ist diese Spannung aufgelöst. Es muss doch dieses Richtige geben, wie man es richtig macht. Und solange wenn der andere sich verändert, dann ist alles gut, meinen wir. Vielleicht ist uns das ja gar nicht so bewusst. Und das ist das auch, was Paulus ja beschrieben hat vorher. Das hatte Paulus ziemlich durchgezogen. Ja, er wollte für Gott das Richtige durchsetzen. Er wollte das Gesetz durchsetzen. Und er war so überzeugt, auch das Richtige zu tun. Und am Schluss hat er gemerkt, dass es eigentlich seine eigene Selbstgerechtigkeit ist. Und das sind alles Dinge, die sind mir auch nicht fremd. Ich glaube, diese ganzen Dinge, die passieren einfach manchmal auch unbewusst. Ich habe noch eins, ich habe es jetzt mal Auslagern genannt. Das ist auch was, wir sagen, wir streiten uns über ein Thema und was wir tun, wir suchen einen Schiedsrichter. Es wäre doch jetzt gut, wir haben eine Autoritätsperson, die einfach mal Klartext spricht, die das einfach mal ordnet und sagt, wir machen das so, wir machen das so. Das kann ein Pastor sein oder wir suchen uns irgendeinen bekannten Prediger, dem wir folgen und der für uns Autorität hat. Und das gibt uns dann Ordnung und Sicherheit. Oder das versprechen wir uns da davon. Aber da stellt sich ja die Frage, wem folgen wir dann? Es ist so leider, dass Gott vieles offen lässt. Er lässt diese Ambivalenz zu. Und wir suchen jemanden, der das auflöst für uns. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht jemand anderen auf den Thron setzen. Und da ist mir so eingefallen, wie das Volk Israel, das wollte einen König, es hat einen König verlangt, eine Autorität. Und Gott hat eigentlich gesagt, naja, ihr braucht nur mich, ihr sollt mir nachfolgen. Aber die wollten einen König, die wollten jemand, der sie regiert. Einen menschlichen König und der Autorität hat. Das waren jetzt einfach nur so ein paar Ideen, die mir gekommen sind. Und die Frage bleibt, Gott löst diese Spannungen aber nicht auf. Was bezweckt er damit? Wären wir nicht viel stärkere Einheit, wenn er klarer wäre? Und er tut es einfach oft nicht. Er lässt so viel offen und vieles bleibt einfach auch in vielerlei Hinsicht unverständlich. Auf der anderen Seite haben wir gehört, er fordert uns raus, der Wahrheit nachzujagen. In diesem Ringen, in diesem Wettkampf auch zu bleiben, um diesen Siegespreis entgegenzunehmen, der uns schon zugesichert ist. Aber was heißt es, der Wahrheit nachjagen? Heißt es, ich jage jetzt nach und bis es endlich mal geklärt ist, ob das jetzt mit der Schöpfungsgeschichte, ob das jetzt wörtlich zu nehmen ist oder ob das jetzt übertragen zu nehmen ist, dass ich endlich mal die Dinge kläre und es mal verstanden habe? Was heißt es? Was ist diese Wahrheit? Aber in der Bibel steht, was ist die Wahrheit? Er ist die Wahrheit. Er, die Person Jesu, ist die Wahrheit. Und diese Person sollen wir nachjagen. Und das ist das, was Paulus sagt. Ihn möchte ich erkennen. Das ist das Ziel. Und dann sieht es in Wettrennen ganz anders aus, wie wir es vielleicht kennen. Ein Wettrennen, wo wir nicht gegenseitig uns messen, uns vergleichen, sondern wo wir uns anspornen, ermutigen, mitnehmen. Und vielleicht könnte das dann so aussehen. Oder es kann so aussehen, genau. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen, aber wir jagen dem einen nach. Und was passiert dann? Das finde ich einfach faszinierend. Wir kommen uns näher, ohne dass wir hier uns streiten müssen, sondern wir laufen zu auf diese Wahrheit, auf ihn und kommen uns näher. Das andere, was ja auch passiert, wenn wir etwas nachjagen, müssen wir sehr fokussiert sein. Wir müssen das Ziel im Auge behalten. Und dann haben wir gar keinen Blick dafür, gar keinen Fokus, was der andere macht. Wir können nur auf eins schauen. Und ich finde es so beeindruckend bei dem Paulus, er sagt, er ist in diesem Wettkampf, aber er ist sich auch bewusst, ich habe es noch nicht ergriffen, wie es bei Luther steht. Ich bin noch nicht da. Ich habe noch nicht alles verstanden. Aber ich will dieser Wahrheit nachjagen. Und dann wächst eine Demut. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, auf das, was ich schon weiß. Ich kann mich nicht ausruhen auf dem, was ich schon erkannt habe. Aber ich suche weiter, ich frage weiter, ich suche weiter. Und dann schenkt Gott mir ein immer tieferes Verständnis, ein umfassenderes Bild, wer er ist. Also Spannungen sind unangenehm und das war jetzt vielleicht auch ziemlich unangenehm. Und wir haben diesen Drang, die aufzulösen. Aber ich finde die Art, wie Paulus damit umgeht, so entlastend. Weil er sagt auch, er überlässt es Gott. Paulus sagt den Philippern, und solltet ihr anders denken, wird Gott euch das offenbaren. Er sagt seine Meinung, er begründet es, er sagt, wir sind nicht mehr an dieses Gesetz gebunden zur Rettung. Und er begründet es, aber er bleibt demütig und er weiß, dass nur Gott Erkenntnis bringen kann, auch bei ihm selber. Das heißt vielleicht für uns, stellt sich die Frage in diesen Diskussionen, in diesen Spannungen, was will Gott mir zeigen da drin, in diesen Spannungen? Wenn wir andere stehen lassen, heißt es ja auch nicht, dass es beliebig ist, dass Dinge nicht so wichtig sind, wie wir uns verhalten. Im Gegenteil, Paulus, der mahnt auch dazu, gerade, dass wir das, was wir erkannt haben für uns, was unser Gewissen uns sagt, dem sind wir auch verpflichtet, dem sollen wir auch folgen. Und trotzdem, was vielleicht so irritiert ein bisschen auch, dass Paulus an einer anderen Stelle auch trotzdem Anweisungen gibt und sagt, ihr sollt aber manche Dinge nicht tun, aus Rücksichtnahme auf andere. Wenn Dinge für andere ein Problem darstellen, für ihr Gewissen, dann lasst es sein. Und er stellt diese Wertschätzung, die Gemeinschaft und letztendlich die Liebe über diesen persönlichen Regeln oder persönlichen Erkenntnissen. Und wir sollen andere nicht dazu verführen, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und der Hintergrund war da, damals, es gab ja dann die Juden, die sich bekehrt haben, die Judenchristen, und es gab Heidenchristen, die von anderen Völkern kamen und die sich bekehrt haben. Und dann haben schon die Probleme angefangen. Dann haben nämlich die Judenchristen angefangen und gesagt, naja, wenn ihr Christen werden wollt, dann müsst ihr erstmal unsere Gesetze auch einhalten, um dann erlöst zu werden. Also da ging es ganz viel auch um die Beschneidung. Dann haben die gesagt, ja, ihr müsst euch dann aber auch erst beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und da gab es richtig Streit. Da gab es auch dieses Apostelkonzil. Und da steht wirklich dran, sie haben lange gestritten. Wie geht man damit um? Und sie sind dann zu einem Ergebnis gekommen und haben dann gesagt, die Juden, ihr dürft nicht euer Joch diesen Heidenchristen auferlegen. Es ist allein die Gnade und allein das Bekenntnis zu Christus, das rettet. Und zu den Heidenchristen hat er gesagt, passt auf, dass ihr nicht überheblich seid. Und trotzdem kommen sie zu dem Ergebnis, dass sie der Gemeinde sagen, ihr Heidenchristen, bitte esst auch kein ersticktes und kein Götzenopferfleisch. Was ja theoretisch kein Problem wäre, aber um der Gemeinschaft willen haben sie geboten, dass sie sich da dran halten. Und sie haben da einfach so einen gemeinsamen Weg dann gefunden. Genau, das Ganze mit der Einheit, da ist viel, was an uns hängt. Aber was wir auch im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass es auch jemanden gibt, der ein Interesse daran hat, diese Einheit zu zerstören. Und Entschuldigung, jetzt habe ich das Ding vergessen, da möchte ich euch noch kurz was vorlesen. Entschuldigung. Nein, habe ich es. Dahin. Die Sarah hat euch ja schon mal was von diesem Buch erzählt. Dienstanweisung für einen Unterteufel. Und zwar geht es darum, das ist von C.S. Lewis, ihr kennt es vielleicht. Und da schreibt er als die Ich-Form, also der Teufel. Und der hat einen Neffe und ist der Unterteufel. Und er versucht, diesen Unterteufel anzuleiten, wie er die Christen abbringen kann vom Glauben. Und dieser Unterteufel, der ist zuständig für einen Neubekehrten. Und er schreibt ihm immer wieder, was er tun soll, damit dieser Neubekehrte wieder abkommt vom Glauben. Und da ist einfach eine Stelle, die möchte ich euch einfach vorlesen, weil die kann ich so selber gar nicht gut rüberbringen. Und da geht es eben gerade um diese Spannung. Und da schreibt er, also dieser Teufel an den Unterteufel: Aber ein Gutes haben diese Pfarreien gemeinsam. Beide vertreten dezidierte kirchenpolitische Positionen. Ich habe dich, denke ich, schon darauf hingewiesen, dass dein Klient, also der Neubekehrte, sofern er nicht von der Kirche ferngehalten werden kann, jedenfalls leidenschaftlicher Parteigänger einer besonderen Richtung darin sein sollte. Damit meine ich nicht in echten dogmatischen Streitfragen. Je lauer er desbezüglich ist, umso besser. Und es ist auch nicht die Dogmatik, auf die wir bei der Mehrung von Bosheit vorrangig setzen. Echten Spaß macht es, Hass zu säen zwischen denen, die von Abendmahl sprechen, und denen, die Kommunion oder Eucharistie sagen. Gerade wenn keine der beiden Parteien in der Lage ist, beispielsweise den Unterschied zwischen Luther und Thomas von Aquin in einer Form darzustellen, die auch nur 5 Minuten wasserdicht wäre. Und all die gänzlich belanglosen Dinge, Kerzen und Gewänder und was weiß ich, sind ein vorzügliches Feld für unsere Tätigkeit. Wir haben weitgehend aus den Köpfen der Menschen getilgt, was diese Pest Paulus über Essgewohnheiten und andere Unwesentlichkeiten immer gelehrt hat. Nämlich, dass ein Mensch, der selbst keine Bedenken hat, sich immer demjenigen anpassen soll, der solche Bedenken hegt. Man sollte meinen, den Christen könne nicht entgehen, wie das auf ihre Situation anzuwenden ist. Man würde erwarten, dass der Protestant niederkniet und sich bekreuzigt, damit das ungefestigte Gewissen eines katholischen Bruders nicht zur Pietätlosigkeit verführt wird. Und der Katholik seinerseits von solchen Gesten Abstand nimmt, damit er seinen protestantischen Bruder nicht zur Bilderverehrung verleitet. Und ohne unseren unermüdlichen Einsatz wäre das auch so gekommen. Ohne ihn wäre die Vielfalt an Ritualen innerhalb der Kirche tatsächlich ein Düngebeet für Liebe und Demut geworden. Ja, ein Düngebeet für Liebe und Demut, das hat mich ziemlich berührt. Wenn wir also auf das Ziel zulaufen, in allen Spannungen, dann kann da auch was Positives werden. Dann kann eine positive Kraft entstehen und eine verändernde Kraft. Und wenn ich das Gummiband nehme, das man so angestrengt gehalten hat, gibt es da eine Lösung. Wir können es festmachen. Wir können das Gummiband festmachen. Dann müssen wir es nicht mehr halten. Und dann kann das eine ganz andere Funktion kriegen. Diese Spannung, die müssen wir nicht mehr halten. Sondern diese Kraft kann plötzlich nach außen gehen. Und ich glaube, dass diese Kraft diese Liebe ist, die nach außen wirken kann. Und jetzt, der hinkt ein bisschen der Vergleich, aber wenn wir uns an dieses Kreuz festmachen, egal bei welcher Position wir stehen, dann kann diese Kraft nach außen wirken. Aber wie geht es jetzt konkret? Wie komme ich da hin? Ich habe mir so ein paar Fragen gestellt, die ich mir vielleicht stellen könnte beim nächsten Mal, wenn ich so in so eine Diskussion reingehe. Man könnte mich fragen, will ich jetzt gerade den anderen nur überzeugen? Oder interessiert es mich wirklich, wie er zu dieser Position kommt? Will ich gerade Harmonie herstellen? auf Kosten von Wertschätzung, Ehrfurcht oder der Wahrheit? Oder geht es mir darum, in der Beziehung darum, den anderen zu verstehen und auch von seinen Erfahrungen bereichert zu werden? Bin ich bereit, nachzujagen und mich durch Spannungen auch formen zu lassen? Darf Gott mich korrigieren und mir auch Neues zeigen? Gelingt es mir, manchmal nicht, Menschen zu segnen, anstatt sie bloßzustellen, mit ihnen zu reden, statt über sie? Wie kann ich mich abgrenzen, ohne Menschen abzuwerten? Ja, ich habe mir vorgenommen, vielleicht werde ich in Zukunft bewusst mal auf jemanden zugehen, der irgendwie anders tickt an bestimmten Punkten. Einfach mal fragen, wie kommst du zu dieser Meinung? Wo kommst du her? Erklär es mir und mit einer Offenheit. Und ich finde es gar nicht so schlimm, das Unangenehme offen zu legen, wie bei diesen Künstlern. Wir dürfen es sichtbar machen, was uns irritiert, wo wir falsch liegen auch. Und ich glaube, das ist sogar notwendig, um wach zu bleiben, um dem Ziel auch näher zu kommen. Und das Geniale ist, wir leben in der Gnade, immer. Und ich wünsche mir für mich, für uns, auch als Gemeinde, diesen Mut, diese Spannungen auszuhalten. Und auch in der Erwartung, dass Gott was anstößt in uns, uns Wege zeigt. Und zwar zu unserem Besten für unsere Beziehungen, für die Liebe. Und ja, lasst uns leidenschaftlich diskutieren. Mit Wertschätzung und Demut und auch der Bereitschaft, uns formen zu lassen und auch Liebe zu lernen. Und ich glaube, das fördert nicht nur Wachstum, sondern das hat auch diese Strahlkraft nach außen. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich so viele Fronten verhärten, wo Menschen in Schubladen gesteckt werden. Ich glaube, es ist anziehend für andere, wenn sie erleben, da sind Menschen, die tun den Einzelnen wertschätzen in ihrer Geschichte, die streiten auch, die setzen sich mit Dingen auseinander. Und die nicken nicht alles ab, sondern die setzen sich auseinander, aber die bleiben beieinander. Und ich denke, eine Gemeinschaft, eine Gruppe, wo alle alles abnicken, alle gleich denken, ist nicht so attraktiv. Vielleicht auch wirkt es sogar unecht. Und wenn ich mir vorstelle, dass Menschen kommen von außen und dann erleben, hey, sie dürfen sagen, was sie denken, sie werden gefragt, man interessiert sich, wie sie, ja, aus welchem Hintergrund sie kommen, man ist offen für Dialog und man stößt nicht auf Verteidigung oder Abwehr. Ich glaube, das tut uns allen gut. Und in der Bibel heißt es ja, dass an der Liebe soll man uns erkennen und nicht daran, dass wir alles richtig machen, dass wir alles verstanden haben, dass wir immer einer Meinung sind. Und ich glaube, wir dürfen echt gelassen sein, dass Gott einen Weg mit jedem Einzelnen geht. Und wir dürfen ihm das auch überlassen, was er jedem Einzelnen auch zeigt. Und ich glaube, deswegen war mir eigentlich dieses Thema auch so wichtig, dass wir auch bereit sein müssen für Menschen. Ich glaube, in Zukunft werden noch viele Menschen kommen und die werden ganz andere Geschichten mitbringen als unsere. Und die Frage ist, sind wir bereit dafür? Und das Ganze sollte jetzt nicht ein negatives Bild zeichnen, sondern eigentlich sollte ermutigen, dass wir haben was, wir haben da wirklich einen Schatz in dieser Einheit. Und diese gelebte Einheit, glaube ich, ist eine ganz mächtige Kraft. Und die ist wichtiger in dieser Zeit, mehr denn je. Und ich glaube, wir sind darin selber gesegnet, verbunden, getragen und auch gesehen. Und deshalb, ja, würde ich uns ermutigen, diese Spannungen mal auszuhalten und den Blick darauf zu richten, was kann da draus auch wachsen, welche Kraft steckt da auch drin. Und genau, das ist was, wo mich einfach beschäftigt hat, weil eben Spannungen, Konflikte auch viel Negatives auch hinterlassen haben, Spuren hinterlassen haben, Verletzungen hinterlassen haben. Aber ich glaube, dass Gott uns da auch einen Weg zeigt, wie wir damit umgehen können und so, dass es wirklich eine Bereicherung sein kann, ein Segen sein kann für Menschen auch um uns herum. Genau. Amen.